Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal und ich freue mich riesig, mal wieder hier zu sein mit Thorsten Groß. Hallo Thorsten.
Hallo Jan, ich grüße dich sehr. Ja Mensch, das ist ganz schön lange her schon wieder jetzt, ne? Ja. Klasse, hier zu sein.
Ja, das letzte Mal warst du im Podcast, glaube ich, als du von deinem Buch mit Mille Petrozza erzählt hast. Ne? Du hast ja Milles Autobiografie mit ihm geschrieben und da haben wir eine Folge gemacht. Du hast auch von Oasis berichtet. Ich glaube, in Manchester war es, ne, wo du sie gesehen
genau,
hast.
Genau, ja.
Aber vor allem natürlich bist du, kann man sagen, der Rolling Stones-Korrespondent vom Rolling Stone. Es gibt ja eine legendäre Folge, die wir über Hackney Diamonds aufgenommen haben, die Mike ja bis zum heutigen Tage zitiert und er sich ja über mich vor allem lustig macht, weil ich dem Album Hackney Diamonds damals 4,5 Sterne gegeben habe.
Völlig zu Recht.
Ja, finde ich auch. Ich bin auch absolut, ich stehe dazu. Also du bist der Mann für die Rolling Stones, du bist der Mann für die Titelgeschichten, für die Interviews, für die aktuelle Titelgeschichte der Juli-Ausgabe, auf die ich hier sehr gerne hinweise, wo du die Rolling Stones wieder einmal, kann man ja sagen, getroffen hast. Das ist ja wirklich erstaunlich und großartig. Also du bist wirklich eine der wenigen Personen, die vergleichen können, die ihre sämtlichen Rolling Stones-Interviews miteinander vergleichen können. Erzähl mal von dieser Runde, Thorsten. Du warst in London, ne?
Genau, also ich erstmal nochmal vielleicht, was das Schöne daran ist, ist, dass sie ja wirklich aufeinander aufbauen. Ich muss da wirklich nochmal, ich hätte das mir früher natürlich nie träumen lassen, dass ich sie jemals überhaupt treffen könnte. Also man muss sagen, ich bin mit der Musik aufgewachsen, habe das im Grunde schon als Kind gehört. Und das war aber doch sehr weit entfernt, jemals persönlich zu treffen. Und dann gab es ja auch eine sehr lange Phase in meiner Zeit, dann auch schon als Musikjournalist, in der sie nicht so richtig gearbeitet haben. Sie haben immer Konzerte gespielt, aber keine neuen Alben mehr gemacht, wie du ja auch weißt. Und deshalb habe ich eigentlich schon damals gedacht, das wird wohl auch eher nicht mehr passieren. Und dass es jetzt wirklich so gekommen ist, dass ich übrigens beginnend mit dem letzten Soloalbum von Keith Richards, den ich damals in New York treffen durfte, das muss 2015 gewesen sein. Und da hatte ich sogar eine Stunde Zeit mit ihm. Das war es spektakulär. Sie dann immer wieder getroffen habe, ist ein riesengroßer Glücksfall für mich, nicht nur als Fan, sondern überhaupt jetzt auch diese, ich habe eben schon gesagt, 4,5 Sterne, völlig zu Recht. Für mich wirklich fantastische späte Karrierephase, mit der wir alle nicht mehr rechnen konnten und ich auch niemals gerechnet habe, so begleiten zu können, weil natürlich all diese Interviews dadurch auch aufeinander aufsetzen. Ne? Das wollte ich nochmal kurz soweit ausholen, dass Keith im Grunde schon damals erzählt hat, als ich ihn fürs Soloalbum interviewte, dass er dieses Soloalbum eigentlich nur gemacht hat, weil die Stones zwar ständig in irgendwelchen Studios arbeiteten und Sachen aufnahmen, aber sich nie so richtig einigen konnten. Und die kamen damals jahrelang nicht auf den Punkt. Und er wollte einfach mal wieder überhaupt was machen. Und es klang auch damals in New York 2015 noch so, als würde das wohl erstmal noch eine Weile so bleiben mit dem nicht auf den Punkt kommen. Und dann haben sie ja aber ein Jahr später nur in so einem Befreiungsschlag dann plötzlich dieses Blues-Cover-Album aufgenommen, was auch entstanden ist, weil sie eigentlich ins Studio gegangen waren, um was Neues aufzunehmen. Und dann halt diese Blues-Session einfach mal gespielt hat. Das war dann vielleicht die Initialzündung zu mehr. Naja, und dann jetzt natürlich dieses Ding mit Hackney Diamonds und Foreign Tongues, spektakulär. So, und dann habe ich also praktisch immer die jeweils aufeinander aufsetzenden Geschichten in immer geringerem Abstand von ihnen gehört. Ich habe zwischendurch auch nochmal einmal mit Mick Jagger gesprochen, gar nicht anlässlich eines neuen Stones-Albums, sondern weil er für die von mir übrigens sehr geschätzte Apple-TV-Serie Slow Horses den Titelsong geschrieben hatte. Dadurch gab es immer so Zwischenstände und das war gut. Und diesmal jetzt wieder gab es ja schon Gerüchte und auch ein bisschen mehr als Gerüchte. Im vergangenen Sommer hat Mick immer mal wieder, oder alle haben bei Instagram mal so Sequenzen aus dem Studio gepostet. Und es war auch schon zu Hackney Diamonds so, dass Keith damals schon erzählt hat, na, wir haben im Grunde noch ein komplettes zweites Album. Nur erzählen das eigentlich immer alle Künstlerinnen und Künstler, das weißt du auch, Jan. Du interviewst, man hat auch immer, du bist ja selbst auch Musiker, wenn man aus dem Studio kommt, es bleibt immer viel übrig, was nicht verwendet wurde und man hat in dem Moment das Gefühl, man habe noch ein ganzes Album vielleicht sogar in der Hinterhand und meistens stellt sich dann raus, nee, hat man doch nicht. Aber meistens erscheinen diese Sachen nicht. Auch jetzt sind sie nicht erschienen, da können wir gleich noch drüber reden, genau. Und dann habe ich aber schon so ein bisschen damit gerechnet, dass wohl was kommt und habe relativ früh schon die Fühler ausgestreckt, schon Monate vorher den zuständigen Personen da bei der Plattenfirma geschrieben und so weiter. Und jetzt hat es dann also auch wirklich wieder geklappt. Das war natürlich spektakulär. Es war in London, genau. Sehr weit ausgeholt.
wir werden jetzt natürlich ausführlich im Laufe der Folge drüber sprechen. Foreign Tongues, das neue Album der Rolling Stones, das heute erscheint, das auf Hackney Diamonds folgt und das auch durchaus mit Hackney Diamonds im Zusammenhang steht, weil ja Andrew Watt das wieder produziert hat. Also der junge Produzent, kann man durchaus so sagen, der Mitte 30 ist, der minus 18 Jahre alt war, als Exile on Main Street gemacht wurde, zum Beispiel, um so ein bisschen diese Dimension klar zu machen. Andrew Watt ist ja sowieso eine hitzig diskutierte, polarisierende Persönlichkeit, auch hier im Podcast. Ich finde ja, wenn er mit den Rolling Stones zusammenkommt, dass er dann immer glänzt und dass das eine wunderbare Verbindung ist. Aber dazu kommen wir später, denn ich möchte ja, bevor wir über das Album sprechen, noch mehr von deinem Interview hören. Du kanntest das Album Foreign Tongues, ne? Also du bist mit dem Album, mit dem du dich vorbereitet hattest, bist du dann nach London gereist und wusstest, du hast hier wieder einen reichen Gegenstand, den du besprechen kannst, ne? Mit Mick Jagger, den du getroffen hast.
Genau, ja, das war ganz toll diesmal, dass man es wirklich schon, ich habe es wirklich schon relativ lange vorher bekommen und konnte also ausgiebig hören. Das war wirklich gut, denn sonst gab es so gut wie gar keine Informationen. Das war sehr spärlich diesmal.
Ja.
Es war also eins dieser Interviews, wo man im Grunde alle Informationen, die man haben will, aus dem Interview selbst ziehen muss, was immer so ein bisschen schwierig ist, weil man natürlich nicht so irre viel Zeit hat in solchen Superstar-Interviews. Und da musst du dir ganz genau überlegen, stelle ich jetzt wirklich diese Frage, zum Beispiel, in welchem Studio wart ihr, wann wart ihr da, wer war da? Das sind alles Informationen, die du später für den Text brauchst, die aber langweilig eigentlich sind in so einem Interview. Zeitverschwendung, sie dort abzufragen. Es war allerdings so, dass wirklich noch zum Zeitpunkt, und das ist ungewöhnlich, ich hatte zwar die Musik, aber noch zum Zeitpunkt des Interviews gab es auch, sonst gibt es dann meistens schon so einen etwas umfangreicheren Wikipedia-Eintrag zum jeweiligen Album. Es gibt in verschiedenen Foren und sonst wo werden schon Infos so rumgereicht. Es gab wirklich nicht viel. Es gab 3-4 Gästenamen und nicht viel mehr. Aber das ist am Ende dann zum Glück ganz gut aufgegangen. Die Musik aber kannte ich und konnte mich deshalb sehr darauf freuen, denn das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Also ich finde das Album abermals fantastisch. Da werden wir gleich drüber reden. Es ist für mich, natürlich gehört es in den gleichen Zeitkorridor, aber jetzt nicht unbedingt eine direkte Fortführung von Hackney Diamonds und schon gar nicht ist es so eine B-Seiten-Kollektion aus Hackney Diamonds, da können wir noch zu kommen. Nee, konnte dann ihn wieder treffen, es war insofern ein bisschen anders als beim letzten Mal. Letztes Mal war ja dieses ganz große Spektakel. Die Stones kehren in ihre Heimatstadt London zurück zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren, haben so eine Art Pressekonferenz in so einem alten Theater in Hackney natürlich wegen des Titels gehalten und waren dann auch alle drei vor Ort. Ronnie Wood, Charlie Watts hätte ich fast gesagt, der nun leider nicht mehr, Keith Richards und Mick Jagger. Und ich habe auch mit allen drei damals gesprochen. Das war diesmal ein bisschen anders. Die Pressekonferenz wurde nahezu punktgenau nachgebaut. Das war ein bisschen, weiß ich nicht, diesmal mit Conan O'Brien und in New York, aber ansonsten folgte das einer sehr ähnlichen Dramaturgie. Aber da es in New York war, fand es ohne mich statt. War auch ein etwas kleineres Publikum vielleicht. Noch Leo DiCaprio und so Leute saßen dann da.
Ah, ja.
Die waren wichtiger als Journalisten, die da drüber schreiben wollten. Aber fair enough, natürlich. Also es gab kein Event, es gab nicht diesen Aufhänger, es gab natürlich auch nicht den ganz so krassen Newswert, denn sie hatten ja nun 2,5 Jahre vorher ein Album veröffentlicht. Es war dann ein natürlich luxuriöses, aber relativ normales Luxushotel in London, in dem ich nur in Anführungszeichen Mick Jagger traf. Ronnie habe ich auf dem Flo getroffen, der war auch da, aber die beiden mussten dann aufgeteilt werden auf die vielen Anfragen. So konnte ich mit Ron Wood wirklich nur kurz auf dem Flur einmal in die Hand geben. Naja, aber Mick ist natürlich dann ja durchaus so, mit dem will man dann ja auch sprechen. Zumal ich schon sehr das Gefühl habe, ich habe auch eine Woche später, leider zu spät für die Rolling Stone-Geschichte, durfte ich noch ein Zoom-Interview mit Keith Richards sogar führen. Und also Keith ist natürlich nach wie vor so das Zentrum und alles geht über seinen Tisch. Das ist überhaupt keine Frage. Aber der Eindruck hat sich in dem Interview noch ein bisschen mehr verdeutlicht, den ich beim letzten Mal aber auch schon hatte, dass Mick zwischen hinter diesen Alben jetzt doch die treibende Kraft letztendlich ist, ne? Zusammen natürlich mit Andrew Wood, weil er eine irrsinnige Energie immer noch hat. Und das ist so, er kam dann in den Raum rein Und gleichzeitig dachte ich, ich dachte zwei Sachen gleichzeitig. Also erstens war ich erneut total überwältigt, dass er halt immer noch diese Energie hat und ja wirklich auch so eine massive Ausstrahlung. Es ist halt Mick Jagger, man muss immer noch mal einmal kurz schlucken, wenn der irgendwie einen Raum betritt. Und gleichzeitig dachte ich aber auch, dass 2,5 Jahre in dem Alter, sie sind nun mal jetzt 82 Jahre alt, mehr sind als bei dir oder bei mir. Ne? Nicht, dass er jetzt plötzlich super alt wirkte. Also er wirkte nahezu erschreckend agil und fit für einen 82-Jährigen. Aber man merkt jetzt schon natürlich, dass sie ein bisschen älter langsam werden, auch im Vergleich zum letzten Mal.
Ja, diese unfassbare Energie zeichnet ja auch dieses Album aus, ne? Also gerade was Mick Jagger angeht. Vielleicht aber dazu noch eine Frage. Ich habe nämlich jetzt gerade diese Woche die Meldung gelesen, dass die Rolling Stones nun doch, nachdem es ja dieses Jahr eine Gerüchte über eine Tour gab, die dann ja zurückgenommen wurde und es hieß vor allem, ne, dass Keith Richards sich da nicht mehr imstande sieht, so den Anstrengungen einer Tour gerecht zu werden. Und jetzt habe ich über die Meldung gesehen, dass es nächstes Jahr 2027 offenbar doch eine Rolling Stones Tournee geben soll und auch keine Residency oder so, wo sie an einem Ort bleiben, sondern wirklich eine klassische Tournee. Hat dich das überrascht, diese Meldung? Weißt du dazu noch mehr?
Nee, also das haben sie mir auch erzählt. Die Meldung hätten wir fast genauso auch als Rolling Stone bringen können.
Ah, ja.
Und habe mit Keith auch noch ein bisschen länger sogar drüber sprechen können. Also erstmal hat er die Gerüchte insofern bestätigt, als dass er aber vor allem sagte, dass es letztes Jahr so war, dass sie sich irgendwann entschieden hätten, das Album gut zu Ende bringen zu wollen und sich nicht direkt dann diese Wahnsinns zusätzlicher, also eine Tour ist ja, also nicht nur für einen 82-Jährigen, es ist ja nicht nur so, dass du die Termine absolvieren musst, sondern es erfordert wahnsinnig viel Vorbereitung und es spannt einen natürlich ein und dass sie sich entschieden hätten damals und das sei ihm besonders wichtig gewesen, das hat er dann auch bestätigt. Sich wirklich jetzt auf dieses Album zu konzentrieren und wenn wir das jetzt machen, dann lass uns das so gut und vernünftig wie möglich machen und uns nicht noch mit kurz danach beginnenden Tour-Deadlines rumtragen, sondern dem Album auch so viel Raum geben, wie es braucht. So hat er mir das erzählt. Ne? Er ist jetzt nicht darauf eingegangen, ob, wie immer wieder gesagt wird, dass auch gesundheitliche Gründe jedenfalls, er hat ja eine sehr stark fortgeschrittene Gicht und hat deshalb schon seit vielen Jahren ja immer mal wieder Probleme zu spielen, auch hier und da. Und natürlich merkt man Keith nicht im Geiste, also das Interview war fantastisch, er ist der Alte, was das betrifft, aber körperlich das Alter doch ein bisschen mehr noch an als Mick Jagger, treibt wahrscheinlich auch deutlich weniger Sport oder hat auch in den letzten 50 Jahren schon weniger Sport getrieben. So, das kann natürlich sein, dass das ein Faktor ist, aber beide haben gesagt, dass es jetzt dieses Jahr keine Konzerte geben werde, aber dass sie an etwas arbeiteten fürs nächste Jahr. Sie haben keine Details mir gegenüber genannt. Was jetzt dann teilweise vermeldet wird, sind aber ja auch zunächst Gerüchte noch, ne, mit der Residency. Das ist ja noch nicht final bestätigt. Ich ging aber bereits nach meinen Interviews davon aus, dass sie nächstes Jahr in irgendeiner Form Gelegenheit haben werden, sie zu sehen. Beide haben natürlich auch einschränkend gesagt, na, wir sind jetzt in dem Alter, wir arbeiten an was, wir planen was. Ob das dann auch wirklich alles klappt, kann man vorher nicht sagen. Kann man aber ja im Grunde nie. Ne, so, da kann ja auch immer der berühmte Bus kommen bei 20-Jährigen so.
Ja, absolut. Also dein großes Interview mit Mick Jagger, die Titelgeschichte in der Juli-Ausgabe vom Rolling Stone, die müssen sich alle besorgen. Und jetzt wollen wir einsteigen in Foreign Tongues, in das neue Album der Rolling Stones, 14 neue Songs. Und das Album beginnt ja mit dem Song, der diesen ganzen Albumzyklus so begonnen hat, ne? Der ja erstmal das auf eine sehr spielerische Weise ein Happening draus gemacht hat, nämlich der Song Rough and Twisted, der zuerst nur als physische Single erhältlich war, nämlich von einer Band namens The Cockroaches. Und hinter denen, das haben dann aufmerksame Zeitgenossen schnell festgestellt, hinter diesen Cockroaches verbargen sich niemand Geringeres als die Rolling Stones. Und dieser Song Rough and Twisted ist nun auch der Opening Track zu Foreign Tongues. Und das ist ja wirklich ein, kann man sagen, klassischer Stones-Song, ne? Also ein Blues-Rock-Stück, der rumpelt, der so ein bisschen garagenartig klingt. Also eine raue Nummer. Wo natürlich trotzdem Andrew Watt schon gleich eine aufgemotzte Produktion auch dem gibt. Aber das ist erstmal ein wirklich Classic Stones Beginn, ne?
100%, ja, total. Ich meine, diesen Cockroaches-Namen, den haben sie tatsächlich in den 70er Jahren schon mal verwendet. Da sind sie unter diesem Pseudonym im kanadischen, ganz in Kanada, in einem ganz kleinen Club, Elmo Cambo hieß der, glaube ich, aufgetreten. Und um da keinen großen Auflauf zu provozieren, das ist so ein altes Pseudonym, deshalb konnten Fans, alte Fans da gut drauf kommen. Und so eine kleine Schnitzeljagd ist ja immer was Schönes. Ja, es ist wirklich so ein richtig sumpfiges, urwüchsiges, schwitziges Stück, mit dem nochmal ganz klar, was überhaupt ein Thema auf diesem Album ist, wie ich finde, die Stones sagen wollen, so hier kommen wir her, das ist es nun. Ich finde das eigentlich sehr gelungen und gut. Wir haben ja immer mal wieder diese kleinen Sticheleien, die Stones betreffen, mit unserem Kollegen Mike, die du eben schon angesprochen hast. Ich habe mit Mike über den Song gesprochen. Ich bin bereit, ihm einen Punkt zu geben an der Stelle. Das ist für mich aber nur eine minimale Sache. Steve Jordan macht das natürlich grundsätzlich ganz fantastisch. War ja auch von Charlie Watts sozusagen noch zu Lebzeiten auserkoren als Nachfolger. Und ist sicher der Beste, um das, oder der Einzige, der das überhaupt machen kann, weil alle ihn auch lange schon kennen. Er hat aber natürlich noch einen etwas wesentlich härteren Anschlag, als Charlie ihn hatte. Und ist in solchen Nummern, ist mir da manchmal so ein bisschen zu muskulös vom Drumming. Das ist für mich wirklich ein kleiner Abzug in der Stilnote. Aber so, da hätte ich mir auch so eher dieses sehr stark swingende, bisschen mehr Laid-Back-Schlagzeug gewünscht für so eine Nummer. Das ist so das eine. Ansonsten ist das natürlich ein atmosphärisch schöner Einstieg und man weiß gleich, mit wem man es zu tun hat wieder.
Mhm. Ja, volle Zustimmung, gerade weil die Gitarren ja auch so was wunderbar schlampig Gespieltes haben, ne? Die sind ja nicht so tight, ne? Also die haben ja diese wunderbare Looseness und Keith und Ronnie also duellieren sich hier oder haben so eine Call-and-Response-Sache am Laufen, die super ist, und das Schlagzeug ist da schon wirklich sehr viel straighter und wird natürlich von Andrew Watt auch wirklich sehr aufgemotzt produziert, ne? Also da gibt es viele Tiefen, das ist dann nicht so dieser leichte Touch von Charlie Watts. Da stimme ich dir absolut zu.
Das sind halt so Feinheiten. Ne? Es gab ja, eins waren die Stones in meinem Verständnis nie, nämlich eine Blues-Rock-Band. So, ne? Sie sind natürlich eine Blues-basierte Rock'n'Roll-Band, zu Beginn eine Rhythm-and-Blues-Band, alles Mögliche. Sicher auch hier und da immer mal wieder eine Rock-Band. Aber so dieser stampfende Blues-Rock, der in den 70er Jahren dann populär wurde, der dann oft auch einherging, bis heute gibt es ja so Leute, ich will keine Namen nennen, der so sehr als Basis genutzt wurde, instrumentales Können auszustellen, von so Hypertechnikern und so, bis hin zu so Missverständnissen wie dem Blues-Album von Gary Moore in späteren Jahren. Das ist eigentlich eine Linie, die ich immer fürchterlich fand oder die mich ganz überwiegend nicht interessiert hat. Da gibt es dann manchmal eine Ahnung, aber nur durch das Schlagzeug. Ich finde das ein guter Opener.
All I drank was muddy waters, singt Mick. Also ja, da kommen sie her, ne? Das ist die Tradition. Es geht mir auch so, dass ich die Rolling Stones nicht als Blues-Rock-Band verstehe und dass ich auch eigentlich die Songs, die sich bisschen weiter vom Blues entfernen, bei ihnen eigentlich am liebsten mag oder ihren Modus am liebsten mag. Also ich mag sie sehr als Pop-Band, ich mag sie sehr als Balladen-Band, ich mag sie sehr als auch Disco-Band, ich mag sie sehr als klassische Rockband, sag ich mal, und ich mag sie sehr, und jetzt kommen wir zum zweiten Stück, In the Stars, also wirklich als Hooks schreibende, Hymnen schreibende, ja, Popgruppe, ne? Und In the Stars ist ja wirklich ein wunderbarer Popsong, der eine tolle Hook hat, einen tollen Refrain, der in diesem wunderbaren Intro auch schon so ein bisschen vorweggenommen wird, ne? Mit so dieser schönen Falsett-Melodie. In der Strophe hat man dann wieder so ein bisschen klassischeren Rockrhythmus. Das ist auch so eine schöne Dynamik, die dieses Lied hat, ne? Dass die Strophe so ein bisschen erdiger, so ein bisschen direkter, ein bisschen härter ist. Und im Refrain geht's dann so ins Sphärische ein bisschen, ne? Da wird's hymnisch, da werden die Stars bemüht. Also ein Lied, muss ich sagen, dass ich wirklich, das ist ja auch schon eine Single gewesen, aber das Lied kennen wir ja auch schon jetzt einige Monate. Also ich muss sagen, ich finde, das ist ein richtig, richtig toller Song.
Eine wunderbare Stones-Single, ganz fantastisch mit allem so, ne? Also es ist ja zunächst mal, es ist ja auch wirklich das archetypische Stones-Riff. Also ne, das Musterbeispiel eines Keith Richards-Riffs sozusagen, das immer die Songs trägt und was im Grunde so eingängig ist wie der spätere Refrain, der, wie du es zu Recht sagst, ja wirklich so federleicht dann in die Unendlichkeit abhebt und wo man eigentlich auch nicht so richtig mit rechnet, weil es geht eben so in so einer klassischen Stones-Start-Me-Up-Manier im Grunde los. Es ist halt auch sehr typisch Essential Rolling Stones. Und dann ist es eben dieser herrliche Pop-Refrain, der eigentlich mit relativ überschaubaren Mitteln, es ist keine allzu ausgreifende Melodie und so weiter, ne? Aber der das wahnsinnig intelligent macht und ich finde es auch eine der besten Singles, die sie in langer Zeit gemacht haben, ja.
Und es gibt durchaus, also du hast ja auch vorhin schon gesagt, es geht auf diesem Album immer wieder darum, wo kommen sie her, ne? Was ist ihre Geschichte? Und also auf dem ersten Song, ich habe es schon gesagt, All I Drank Was Muddy Waters und hier bei In The Stars singt er I was standing there when the lightning struck. Also das ist natürlich auch eine sehr offene Zeile. Man kann das durchaus ja auch so lesen, als also er reflektiert, was für ein unglaubliches Leben er geführt hat. Ne? Also er ist sozusagen vom Blitz getroffen. Also dieses seltene, besondere Leben, das ihm, mit dem er gesegnet ist, so I was standing there when the lightning struck als junger Mann. Also ein Lied, das dann auch so eine Melancholie hat, ne? Oder so dieses Reflektierende, das ist hier auch alles vor allem im Refrain natürlich angelegt.
Das ist so und das ist insofern interessant, dass das, also die Stones sind ja, oder insbesondere Mick Jagger, hat sich ja immer gegen jede Form von Nostalgie verwehrt und überhaupt Wehmut, ist kein Mensch, der gern zurückblickt, auch im Interview beantwortet er Fragen zur Geschichte des Stones und man merkt immer, dass ihn alles, was mit Gegenwart und Zukunft zu tun hat, weit mehr interessiert. Das ist natürlich auch eine Pose, so, ne, diese ganze Peter Pan-Nummer, die bei ihm immer mitschwingt und so. Ich höre es aber hier zum Teil auch noch ein bisschen anders. Es geht natürlich immer darum, wo er selbst herkommt, wo sie selbst herkommen. Es geht aber auch ein bisschen darum, diese Welt zu spiegeln mit der gegenwärtigen, in der wir leben, mit Blick auf politische und gesellschaftliche Schieflagen. Und das ist also auch nicht zuletzt die beinahe politischste Platte der Rolling Stones. Ich meine, man muss ja sagen, das ist ein Jagger-typisch werden solche Themen grundsätzlich metaphernartig über Love-Songs verhandelt, wie er sowieso über alles in Love-Songs spricht. Und es gibt sehr, sehr selten, also das sind keine Protestlieder oder so, ne? Aber es gibt immer wieder Andeutungen, zum Beispiel in diesem Song In The Stars singt er auch A Poisonous Cloud, There's a Sickness in the Land. Und das reflektiert doch immer wieder auf Donald Trump, wie er selbst ja auch inzwischen erklärt hat, die aktuelle Lage in den USA, aber generell in westlichen Industrienationen, so ne, rechter Populismus, der Aufstieg der internationalen Rechten, verschiedene andere Entwicklungen, die immer wieder in so kleinen Zeilen touchiert werden. Der Aufstieg der Tech-Giganten, Elon Musk kriegt da mal einen kleinen Seitenhieb mit. Und ich glaube, dass die Wehmut in solchen Songs, die du gerade angesprochen hast, sich auch ein bisschen aus dem spiegelt, dass das dann zum Teil auch eine Welt ist, die er nicht mehr versteht. Aber nicht nur auf diese natürliche Weise nicht mehr versteht, wie man naturgemäß ab einem bestimmten Alter irgendwann die Welt nicht mehr versteht, sondern wie ich sie zum Beispiel auch nicht mehr verstehe. So, ne? Also jetzt in der Woche von Trumps Rotkartenanruf bei Infantino nochmal diese Art von offen ausgestellter, maßloser Korruption, Raubtierkapitalismus und Populismus, das hat er auch in verschiedenen Interviews inzwischen gesagt oder mir gegenüber auch bestätigt, das gibt ihm zu denken.
Ja, das ist sicher eine sehr wichtige Dimension dieses Albums, die im weiteren Verlauf auch noch deutlicher wird, ne? Wo die ersten Songs, wo es dann vielleicht eher mal angedeutet wird hier und da oder so ein bisschen, bisschen unklarer oder in der Metapher bleibt, gibt es dann im weiteren Verlauf, also es geht dann vielleicht los, wenn er bei dem Song Mr. Charm dann wirklich Elon Musk name droppt, ne, und ihn als Mad Mogul bezeichnet. Also da wird es dann konkret so, ne? Da gibt es dann ganz konkrete Persönlichkeiten, an denen er diese Sickness in the Land so festmacht. Ne?
Und das ist wirklich lustig. Wir haben jetzt, also wir können ja gleich nochmal auf den Song gehen, den wir jetzt ausgelassen haben, aber das bietet sich jetzt an, über Mr. Charm zu sprechen. Es ist nicht mein musikalisch liebster Song auf dem Album, aber muss ich sagen, es ist sogar wahrscheinlich einer von zwei höchstens oder so, die ich am wenigsten mag. Aber es hat einen schönen Humor und es stellt genau diese Gegensätzlichkeit auf, die du gerade auch angesprochen hast, ne? Also die eigene Vergangenheit und so weiter. Es geht ja so ganz grob, so als er jung war, sozusagen, war die Welt grenzenlos, nach den Sternen greifen, so dieses, ne? zum Mars und so weiter und so fort. Und dann kommt das, wer würde einen denn heute irgendwie in die Unendlichkeit bringen, ins All? Is it Boeing? Is it NASA? Is it Mad Mogul, Mr. Musk? Das ist lustig, finde ich. Der Song ist wirklich nicht so richtig gut, finde ich leider. Der soll ja auch so grooven. Wir haben diese Tradition von so Groove-Jagger-Stücken. Das ist allerdings eher ein Stück, wie wir es teilweise von seinen nicht immer gelungenen Solo-Alben kannten auch.
Ja, geht mir wirklich genauso. Der hat sowas Monotones, ne, Mr. Charm, sowas bisschen penetrant, also der hat schon Zug nach vorne, ne, der ist schon druckvoll, der ist schon temporeich so, aber der, finde ich auch, bleibt dann zu sehr auf einer Note, und da sind es dann sicher vor allem so bestimmte Textzeilen, die dem Song das Besondere geben und das Gewitzte geben. Aber ja, du hast schon ganz richtig gesagt, wir haben ein Lied übersprungen, Mr. Charm ist nämlich Track 4 und wir haben noch nicht über Track 3 vom Album gesprochen, und ich muss sagen, Track 3 ist vielleicht mein Lieblingslied von diesem Album. Ein Lied, das ich wirklich ganz fantastisch finde und das mich mit großer Freude erfüllt. Jedes Mal, wenn ich es höre, es heißt Jealous Lover und es ist ein Stones-Song in der deepen, groovy R&B, Late 70s Tradition, wie ich sie wirklich ganz fantastisch finde. Mick Jagger hier, also in legendärer Form, muss man sagen. Also den ganzen Song über im Falsettgesang, also fast wie so eine Cartoon-Figur ist er da schon. Aber ich also finde das alles wirklich großartig und finde es ganz, ganz erstaunlich, was für aberwitzige, gesangliche Improvisationen ihm da so gelingen. Also man hat das Gefühl, er hat da halt einfach im Studio dann sich so völlig ausgetobt und das ist dann irgendwie alles auf Platte gelandet.
Also es ist absolut beachtlich. Das sind ja diese Momente, die einem fast so ein bisschen Angst machen. Es ist immer wieder erstaunlich. Das haben wir in den Konzerten erlebt. Das erinnert ja wirklich an diese großen so Schmachtballaden, kann ich sie vielleicht nennen, aus den 70er Jahren. So dass der Fool to Cry, Jagger. Und wir haben aber zum Beispiel beim letzten Konzert der Stones in der Waldbühne in Berlin gesehen, dass der das halt auch wirklich noch genau so singt. Ne? Das muss man vielleicht mal einmal deutlich sagen. Für so Leute, die denken, dass man sowas ja mit so 3 Klicks im Studio mal eben so hinbiegen kann, das merkst du schon im Interview, dass das nicht nötig ist, dass der sehr gute Signale liefert. Der hatte, die Sprechstimme ist ja nahezu genauso wie die Singstimme. Das ist alles noch da. Nun, im Falsett allerdings zu singen, ist ja auch nochmal was anderes, ne? Also das finde ich wirklich beeindruckend. Ich habe ihn exakt auf diesen Song auch angesprochen, haben wir längere Zeit drüber gesprochen. Und er sagte dann, ja, nee, also das fällt mir am allerleichtesten überhaupt. Mir fällt nicht so leicht, wie im Falsett zu singen. Das hat mir keine Mühe bereitet. Das Einzige, was die Mühe bereitet habe bei dem Song, er habe einfach, wie du es gerade gesagt hast, Spaß daran gefunden, Spur um Spur aufzunehmen und immer nochmal eine Harmonie zu singen und dann nochmal zu sagen, ah, jetzt brauche ich als Gegengewicht nochmal ein bisschen was Tieferes, jetzt müssen wir da nochmal, jetzt nochmal ein bisschen kraftvoller. Genauso war es, er hat sich da völlig ist versunken in dieser Aufnahme. Und mühevoll sei ihm dann aber ein bisschen der Text gefallen, da habe er mit am längsten dran gearbeitet, bis er dann schließlich 3 Seiten schon vollgeschrieben hatte und alles immer weiter verdichtet hat wiederum und so weiter und so fort. Aber musikalisch sei es ihm leicht gefallen und das ist wirklich eine diebische, jungenhafte Freude, die der dann auch ausstrahlt, wenn er von so einer Aufnahme erzählt, und das merkst du dann schon auch mal wieder, ne? Bei allem anderen, dass das wirklich im Kern immer noch die tiefe Leidenschaft dieser Männer auf jeden Fall ist. Ne? Und das merkt man da ja auch, dass er da völlig drin aufgeht. Ja, eine beachtliche Aufnahme.
Ein Song auch mit fantastischer Gitarrenarbeit, die fast so ein bisschen übersehen werden kann, weil Mick Jagger ja so sichtbar und so hörbar in diesem Song ist. Aber wie hier, also wie leichtfüßig und elegant und auch melodisch und also mit so einer karibischen Grooviness, würde ich mal sagen, die Gitarren sich hier umspielen, das ist auch wirklich großartig. Also selbst wenn man mal den Gesang ausblendet sozusagen für einen Durchlauf, dann hat man da ganz viel Fantastisches in diesem Song zu hören. Der sich dann ja auch trotzdem, also trotz aller Verspieltheit und trotz aller Leichtigkeit, ja dennoch in einen sehr kompakt und raffiniert gebauten Refrain mündet. Also der hat ja auch dann wirklich eine gute Pop-Hook wieder, ne? Also der verflüchtigt sich ja nicht, dieser Song, sondern der wird dann doch wieder eingehegt und im Refrain hat das wieder Zug nach vorne und wird so ein bisschen verbunden alles.
Klasse, ja.
Also wirklich ein wunderbares Lied, vielleicht mein Lieblingslied.
Gefällt mir auch sehr gut. Ist, glaube ich, nicht ganz mein Lieblingslied, aber es ist also fantastisch.
Ja, ich bin gespannt, was dein Lieblingslied, wir werden drauf zu sprechen kommen.
Ich werde dir auf jeden Fall dir sagen können, ganz eindeutig, 2024, das steht schon fest. Ansonsten, ich muss mit dem Album auch noch weiter ein bisschen leben. Das Gute ist, ich werde noch lange mit ihm leben. Das bedeutet schon mal, es gefällt mir sehr gut. Ich weiß aber schon, seit ich das allererste Mal dieses Album gehört habe, was mein Lieblingsmoment ist, den werde ich nachher noch offenbaren.
Ah ja, ich hab einen Tipp und werde dir dann später sagen, ob es
sehr gut.
genau dieser war.
Ja.
Dann würde ich sagen, sind wir jetzt bei Divine Intervention, Track 5, der auch wieder so ein bisschen mehr, wenn vielleicht Mr. Charm der Song ist, auf dem es konkret gemacht wird mit Mr. Musk, ist Divine Intervention der darauf folgende Song dann auch einer, der die Weltlage verhandelt und der durchaus ein politisches Bewusstsein hat, wenn es hier auch mit sehr viel Humor verhandelt wird. Also an einem Punkt zum Beispiel singt Jagger, dass er eine Wahrsagerin gefragt hat, wie sieht meine Zukunft aus, und sie hat dann nur noch gekotzt.
Ja. Er sagt halt, das ist ihm ja immer ganz wichtig, so, ne? Er sagt, man will auf keinen Fall, das war bei ihm schon immer so, ich würde mir manchmal wünschen, warum denn eigentlich nicht, aber nee, man will auf keinen Fall den Moralapostel geben, man will auf keinen Fall die Leute irgendwie belehren und dann so zu tief in solche Inhalte geben. Es ist ihm total wichtig, das immer, also schon klar zu sagen und auch deutlich zu machen, wenn man sich darauf einlässt, wo er da steht. Ich glaube, das kann man relativ klar erkennen. Aber es muss humorvoll sein. Es muss immer auch gleichzeitig entertaining sein. Es muss über Love-Songs kommen und so weiter. Er hat immer, glaube ich, so eine Grundangst. Es darf keine Schwere kriegen. Ne? Und es darf nicht der Eindruck entstehen, als würde er irgendjemand belehren wollen. Das ist ihm immer sehr wichtig. Und das dringt dann durch solche Zeilen natürlich auch, die ja wirklich sehr humorvoll sind zum Teil. Ich finde es aber übrigens davon abgesehen wirklich auch ein sehr schöner Song. Das ist ja jetzt eigentlich einer der, sagen wir mal, es ist jetzt nicht unbedingt einer der musikalisch großen oder sehr plakativ auffälligen Songs des Albums. Würde man wahrscheinlich eher als so Albumsong bezeichnen. Ich mag ihn aber sehr, weil er auch dafür steht. Du hast das eben schon mal gesagt. Das ist für mich von Anfang an eine Platte gewesen, die so die Essenz der Stones gibt's ja dann wiederum gar nicht, weil es ja schon sehr unterschiedliche Phasen gab, ne? Die Frühphase 60er Jahre, so dann wurde es in der zweiten Hälfte der 60er, wurde es auch mal psychedelisch, teilweise dann so ein bisschen mehr so die Rockband, dann diese große Werkphase. Es gibt ja schon immer andere Nuancen. Und die Platte rekurriert für mich sehr stark auf die Phase, die eigentlich so nach Exile on Main Street begann und bis in die frühen 80er Jahre ging, die zum Teil gar nicht so beliebt bei vielen ist, bei mir aber durchaus sehr und auch vor allem mit größerem zeitlichen Abstand immer beliebter wird. Ich fand zum Beispiel das 1982er Album Undercover immer ziemlich gut und eigentlich im Großen und Ganzen unterschätzt. An so eine Phase muss ich denken. Ich mag aber generell viel aus diesen, sagen wir mal, knapp 10 Jahren ungefähr. Und da siedelt sich so ein Song wie Divine Intervention für mich auch an und überhaupt große Teile dieses Albums.
Ich mag den auch wirklich, wirklich richtig gern. Ich finde es auch toll, wie der sich im Refrain, also in der Strophe ist das ja ein sehr typischer Song, so der also durchaus rockig mit Blues-Elementen sehr deutlich nach vorne geht. Und dann im Refrain weitet der sich aber auch, ne? Und man hat das Gefühl, da kommen jetzt noch weitere Ebenen, also musikalisch wie textlich irgendwie plötzlich hinzu, also recht unerwartet, finde ich. Also, dass so die Divine Intervention, also der göttliche Eingriff, ne, das göttliche Handeln wird da fast in der Musik dann nochmal so gespiegelt, dass auf einmal da sowas bisschen Jenseitiges kommt. Das finde ich sehr schön. Und ist das nicht auch ein Song, wo Robert Smith
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es gibt genau einen göttlichen Eingriff genau auf diesem Song. Einen tatsächlich göttlichen Eingriff, und es ist sicherlich, also ich würde sogar sagen, von allen Gästen, die sie jetzt auf diesen beiden Alben hatten, jedenfalls für mich der überraschendste. So, weil, also das, natürlich kennen die Stones Elton John, der beim letzten Album dabei war. Also natürlich kennen sie seit 60 Jahren Paul McCartney, und mit Lady Gaga haben sie schon auf der Bühne gestanden. Dass jetzt hier, ne, Stevie Winwood und so Leute da mitspielen, das ist die alte Gang, so, ne? Robert Smith von The Cure hätte ich nicht erwartet, nie im Leben, und finde das aber ganz lustig. Wie aber überhaupt, muss man sagen, Also auf dem letzten Album Hackney Diamonds war mindestens der Auftritt von Lady Gaga ja sehr plakativ. Wäre man zum Beispiel so, ja, das Elton John Piano hätte auch irgendjemand sonst spielen können. Hier ist es wieder so. Wenn du nicht weißt, wer die Gäste sind, dann wirst du es auch nicht durch die Musik erfahren. Ne? Das muss man schon auch sagen. Aber wir wissen es ja. Und es ist natürlich schön, es ist in so einer typischen Stones-Geschichte, da werden ja immer so sagenhafte Räuberpistolen erzählt. Ne? So, das war dann bei der Pressekonferenz. Nur haben wir nochmal zufällig im Studio getroffen und dann haben wir gedacht, na, wenn du jetzt schon mal hier bist, dann kannst du ja auch was arbeiten. Also hat er sich dann kurz mal die Gitarre genommen. Robert Smith hat das jetzt, es gibt ja einen Podcast jetzt, einen Making-of-Podcast zu Foreign Tongues, wo alle Stones nochmal zu Wort kommen. Robert Smith kommt da auch zu Wort und der hat es ein bisschen anders erzählt, also realitätsnäher. Im Stones-Kontext selbst ist Ronnie immer derjenige, der die Geschichten auf den Boden holt und Robert Smith hat es jetzt, er ist natürlich angefragt worden, logischerweise, da überlässt man ja nichts den Zufall, ob ich den da jetzt gerade treffe. Und er habe sogar gezweifelt, ob er es überhaupt machen wollen, weil er irgendwie dachte, das ist so groß, so erhaben, die Stones. Was kann ich denn da beitragen? Naja, und dann hat es aber geklappt und er war dann doch auch sehr froh. Und letztlich merkt man dann auch, wenn alle älter werden, ne, also nichts ist ja weiter entfernt vielleicht in der damaligen Wahrnehmung gewesen, so ging es jedenfalls mir, als so Post-Punk, die auch dann gleich so ein bisschen Goth-Rock-artige Szene oder Verästelung des Post-Punk, in die The Cure sich dann bewegt haben und der Bereich, aus dem die Stones kommen. Aber letztlich sind es halt auch wieder, es ist halt ein anderer englischer Junge, der 20 Jahre später sich eine Gitarre kauft und eine Band gründet. Ne? So, da gibt es wahrscheinlich mehr Parallelen als Unterschiede.
Ja, absolut. Life is a gambling game, singt er auf diesem Song. Eine meiner Lieblingszeilen, die für mich auch resoniert mit der Zeile, die ich vorhin schon aus In the Stars, ne? I was standing there when the lightning struck, also so die Lotterie, ne? Also man wird vom Blitz getroffen, man wird einer der größten Rockstars der Musikgeschichte.
Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass er sich mit den Texten hier irgendwie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Mühe gegeben hat als zuletzt und auch bewusst so ein bisschen versucht hat, so ein paar Jagger-Stereotype, ich weiß nicht, altersgerecht ist vielleicht das falsche Wort, ne? Aber du weißt, was ich meine. Also auch die Love-Songs sind nicht gar so säftelnd nach irgendwelchen 16-Jährigen. Ich habe da nichts großartig Sexistisches gefunden. Ich finde, es ist oft relativ romantisch. Es ist natürlich immer noch irgendwie der omnipotente Jagger und es geht permanent um Frauen, aber wie gesagt, oft auch metaphernreich. Und ich finde die Texte gewitzter als vieles, was wir von ihm gehört haben. Ich habe das Gefühl, da hat er viel Mühe reingelegt. Diesmal hat er auch so gesagt, hat er auch bestätigt im Interview, hat er viel Zeit mit verbracht. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
Ja, und das passt auch genau auf den nächsten Song, Ringing Hollow, der vielleicht den ambitioniertesten Text hat oder einen der ambitioniertesten Texte, den ich auch sehr berührend finde, der wie eine, und wir bleiben jetzt hier in der politischen Suite des Albums sozusagen, wenn die mit Mr. Charm und Divine Intervention, dann führt Ringing Hollow das noch weiter oder bringt es auf die Spitze, denn es ist im Grunde ein Lied über eine enttäuschte Liebe zu Amerika, ne? Also ich bin groß geworden, singt er mit deinen Liedern, mit deinen Bildern, also bevor ich jemals dich gesehen habe, also bevor ich mal Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt hätte, so verstehe ich dieses Lied, war ich eingenommen, war ich entflammt, war ich gefesselt und jetzt im Laufe der Jahrzehnte, je älter ich werde, desto größer ist meine Ernüchterung und meine Enttäuschung und das, ne, was so die Ideen und die Bilder waren, die sind vielleicht treffen die doch alle gar nicht eine Wahrheit, ne? It's ringing hollow. Also das stimmt vielleicht alles gar nicht, ne? Lady Liberty, don't look so good.
Don't look so good when she's wearing a frown. Ja, da gipfelt das alles. Das ist natürlich so. Und also ich meine, das ist ja, und da erkenne ich mich ja auch zu 100% wieder, auch mit einer anderen Biografie, das ist vielleicht ein Gefühl, was wir alle oder viele von uns, also ich bin also auch im Grunde immer Transatlantiker und eine große Amerika-Begeisterung, gerade popkulturell, alles, was ich bin, hat wahnsinnig viel literarisch im Film und in der Musik mit den USA und natürlich dieser Idee von Freiheit und dem amerikanischen Traum und diesem ganzen Kram zu tun, das ist ja gar keine Frage, auch wenn man natürlich immer schon wusste, dass das zwei Seiten hat, hat es immer, die haben aber auch immer miteinander gerungen. Und natürlich für diese im Nachkriegs-England aufgewachsene Generation, die erst ne, so während der Geburt und kurz danach hörte man noch die Bomber kreisen, dann alles zerstört, Armut, schwieriger Wiederaufstieg und so weiter. Und das war dann eben die Musik natürlich aus dem Radio, aus dem fernen Amerika, was ja so ohne die gäbe es die ganze Generation nicht, ne? So die von Beatles, Stones, das wissen wir ja. Da der Blues und alles, und das war das allergrößte ja für diese Bands, zum ersten Mal nach Amerika zu kommen, da zu spielen, da dann so eine Karriere zu machen. Und damit verbunden ist natürlich so ein Freiheitsgedanke. Und dass das jetzt irgendwie spätestens mit Trump 2 in einer niemals dagewesenen Weise korrumpiert wird und sich gerade drastisch in eine sehr totalitäre Richtung entwickelnd irgendwie, das schockt und entsetzt doch viele von uns. Mir geht es jedenfalls auch so. Und ich finde gut, dass das hier Niederschlag findet, weil man ja immer nicht so genau weiß. Also ich weiß nicht, wann die Stones das letzte Mal auch nur in Ansätzen irgendwie so Kontakt zu sowas wie einem normalen Leben gehabt haben. Ne? Wir haben es ja hier mit Leuten zu tun, die seit 50 Jahren absolut kein normales Leben spätestens mehr führen. Und eigentlich fast schon sogar früher, die 2 oder 3 Jahre nach Gründung der Band schon so erfolgreich waren. Und dass da überhaupt noch trotzdem aber so ein Gedanke da ist, weil man könnte ja auch denken, naja, in so reichen Ghettos und in so einem exklusiven Lebensstil nimmt man das vielleicht auch alles gar nicht so wahr. Man nimmt es jedenfalls sicherlich anders wahr im täglichen Leben als zum Beispiel irgendwelche Migranten, die von ICE-Beamten durch die Stadt gejagt werden. Ne? Und deshalb finde ich das gut, dass diese Beobachtung hier Niederschlag findet.
Du hast es ja ganz richtig gesagt, also dass Mick Jagger und die anderen seit vielen Jahrzehnten sich in den gleichen Kreisen bewegen. Ne? Also die sind in vielerlei Hinsicht, also was die Lebensführung angeht, keine Opposition zu den Trumps dieser Welt, sondern begegnen sich in den gleichen Country-Clubs und haben die gleichen Inseln möglicherweise besucht. Aber dass es hier sich dann doch als ja, also Traurigkeit und auch so Ratlosigkeit, ne, das finde ich bei Ringing Hollow auch besonders berührend, dass es nicht, wie du auch gesagt hast, es sind keine Protestlieder, ne, und es sind keine Lieder, die jetzt irgendwie zu etwas aufrufen oder didaktisch oder so wären. Und ich meine, dieses Lied kulminiert dann auch so in der Zeile What do you think about that? So, also was soll man dazu noch sagen, ne?
Aber das ist natürlich der alte What can a poor boy do except to sing for a rock'n'roll yeah. band? Jagger, der schon zur Zeit der Studentenproteste versucht hat, da in einer Demo mitzulaufen, so entstand der Song und dann von sämtlichen Leuten erkannt wurde und plötzlich Autogramme geben musste und so und dann eben erkannt hat, dass er dieser Mensch für sich jedenfalls nicht sein kann und dass das natürlich auch in Wahrheit niemals war und das auch immer mal wieder bedauert hat in solchen Einlassungen. Trotzdem ist er natürlich jemand, der immer politische und gesellschaftliche Entwicklung auf jeden Fall beobachtet hat. Musikalisch will ich noch was sagen, weil das ist, was ich ganz lustig finde, ist, das ist natürlich nah an Hackney Diamonds und ich habe vorhin gesagt, ich finde aber nicht, dass es unbedingt, ne, das ist schon ein total eigenes Album, ist auch teilweise wirklich ausreichend anders. Was aber tatsächlich zu beobachten ist, es wurde dramaturgisch teilweise ähnlich kuratiert, möchte ich beinahe sagen. Jedenfalls, es gibt immer so Entsprechungen. Und hier ist natürlich dann Ringing Hollow ist sozusagen als Country-Ballade ja die Entsprechung von Dreamy Skies beim letzten Album. Man sieht so, dass so 3, 4 Kern, die Grundachse des Albums, nach einem ähnlichen Muster zusammengestellt wurde, so wie man eindruckt. Ich finde allerdings Ringing Hollow besser als Dreamy Skies, muss ich sagen.
Ja, es hat wirklich diese, also Country, ne, hast du gesagt, also das ist natürlich auch das richtige Genre für ein Lied über die Traurigkeit, über eine amerikanische Traurigkeit oder Traurigkeit über Amerika, dann Country zu wählen als das Genre, in dem Bedauern und Reue und Enttäuschung ausgedrückt wird. Ja, ich finde auch, dass das ein wirklich sehr, sehr starkes Lied ist und ein Standout-Track von diesem Album.
Vor allem, wenn, und das sind auch, es gibt oft Momente, das ist noch nicht mein Lieblingsmoment, aber das ist das erste Mal, wenn Keith da so reinkommt, die Backings, so im zweiten oder dritten Refrain, weiß nicht mehr genau wann, dann kommt er jedenfalls rein, dann hört man das erste Mal so diesen klassischen Keith Richards Background-Gesang und das ist auch ein wunderschöner Moment. Ja.
jetzt muss ich sagen, nach diesen ersten 6 Liedern beginnt eine Phase des Albums, von der ich nicht der größte Fan bin. Also bisher war ich absolut an Bord überall und begeistert. Also Mr. Charm vielleicht ein bisschen ausgeklammert da, etwas zurückhaltender. Aber fand doch alles sehr, sehr toll. Und jetzt mit diesem 7. Song, muss ich sagen, beginnt eine Phase, die für mich die schwächste des Albums ist. Mit dem Song Never Wanna Lose You. Wie geht's dir mit dem, was jetzt so folgt, Thorsten?
Wir können das ja in einem, ich geh mal gleich durch alle drei, weil dann müssen wir vielleicht auch nicht so ausgiebig reingehen. Ich find's ich find's aus anderen Gründen jeweils ganz schön, würde dir aber gleichzeitig trotzdem insofern recht geben, als dass es, ne, also Never Wanna Lose You ist im Grunde für Stones Verhältnisse wieder ein relativ eher leichterer Pop-Song, allerdings nicht mit der Brillanz, die In The Stars hat. Und es ist eben auch wieder eigentlich so eine typische Mick Jagger Solo-Nummer 80er, früh 90er Jahre. Ein paar davon waren ja auch toll. Der hätte da auch gut drauf gepasst. Das ist für mich irgendwie so ein Ding. Und dann kommt ja im Anschluss Hit Me In The Head. Das finde ich auch nicht so richtig gut. Ist auch einer der schwächeren Titel. Und dann, und das ist eigentlich das, wo ich am unsichersten immer noch bin, sie covern You Know I'm No Good von Amy Winehouse. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass sie das überhaupt machen, da hatte ich das Stück noch nicht mal gehört, dachte ich, oh nee, was für eine olle, blöde Idee, warum denn das jetzt? Dann habe ich es gehört, es hat mich erinnert ein bisschen an die Coverversion von Harlem Shuffle, die sie für das Album Dirty Work damals eingespielt hatten, war da sogar die Lead-Single in der Art und Weise, wie sie spielen, weil sie natürlich den Soul-Aspekt sehr betonen, es gibt also eine sehr... Und dann habe ich mich mit einem Freund unterhalten, Shoutout an Kolja von der Antilopen-Gang, der aber sagte, nee, das sehe ich total anders, ich finde... Die haben mit Amy Winehouse auf der Bühne gestanden. Und wenn jetzt die Stones, so einer damals irgendwie junge Frau, die so tragisch irgendwie zu Tode gekommen ist und so weiter, die Ehre erweisen, diesen Song zu covern, sagen sie damit indirekt, dass sie diesen absoluten Legendenstatus auch hat und da oben da ist mit den ganzen großen britischen Superlegenden. Und das fand ich irgendwie einen schönen Gedanken. Das habe ich dann Jagger auch so drauf angesprochen. Der hat allerdings dann mehr oder weniger nur so gesagt, ja, da kann man super Mundharmonika drauf spielen.
Also der ist da. Was stimmt?
Der ist da nicht so tief drauf eingestiegen. Ich finde, dass sie das schön gecovert haben. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Gut umgesetzt, alles in Ordnung. Ja, muss man das unbedingt machen, ist für mich dann doch eher eine B-Seite.
Ja, gehe ich mit. Also für mich auch Never Wanna Lose You, Hit Me In The Head, wirklich zwei für mich verzichtbare Songs. Also du hast vorhin auch über Hackney Diamonds, also über die ähnliche Dramaturgie gesprochen. Hackney Diamonds hat ja nur 12 Lieder, ne? Und dieses Album hat 14. Deswegen vielleicht hätte ich etwas zu sagen gehabt. Hätte ich vielleicht zaghaft vorgeschlagen, vielleicht auch hier auf 12 Songs zu gehen insgesamt. Aber das ist natürlich auch Klagen auf hohem Niveau. Ich mag You Know I'm No Good schon ganz gerne, aber es geht mir dann doch ähnlich. Das wäre auch als so Bonustrack oder B-Seite oder so nicht so verkehrt. Die Mundharmonika ist toll, also ich verstehe total, was Mick Jagger da meinte. Das ist auch so vielleicht so das besondere Element an dieser Coverversion, dass er da mit der Mundharmonika so richtig loslegt.
Vielleicht ist das ja alles auch nur die Rampe, die ausgelegt werden musste, für den fantastischen Albumteil, der jetzt kommt. Ich kann nämlich schon mal vorwegnehmen, dass ich die nun folgenden mindestens 4, eventuell sogar 5 Stücke, über den letzten müssen wir dann auch nochmal sprechen, allesamt auf ihre Weise fantastisch finde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber beginnt mit dieser, es gibt ja natürlich auf jedem Stones-Album seit seit 50 Jahren ziemlich genau, oder knapp über 50 Jahren, einen von Keith Richards gesungenen Song. Und das ist diesmal eine ganz wunderbare Keith-Ballade. Summer Was heißt sie. Ich finde das ganz fantastisch. Ein Song, da habe ich mit ihm drüber gesprochen, an dem er Jahrzehnte gearbeitet hat. Und zwar Joachim Henschel hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, das wusste ich tatsächlich nicht, dass es sogar für das eben erwähnte Dirty Work schon mal so eine Demoaufnahme davon gab, mit der sie aber dann nicht zufrieden waren. Und Keith hat es mir auch so erzählt, immer mal wieder dran rumgemacht, manche Songs sind einfach so, der ist irgendwie nie, es hat immer irgendwas gefehlt. Und erst als jetzt im Studio Mick Jagger plötzlich mit eingestiegen sei im zweiten Teil des Songs in den Gesang. Es ist kein echtes Duett, aber er steigt dann ja zum Ende hin mit ein. Sei das irgendwie der Durchbruch gewesen. Und ich finde das eine wunderbare Sache. Ich hätte eigentlich gern auch nochmal so ein echtes Duett gehört, so wie Salt of the Earth zum Beispiel damals von Beggar's Banquet. Ich mag das total, wenn die wirklich so zusammen singen und nicht nur der eine die Backings für den anderen macht. So. Und ich finde, auch davon abgesehen, ist es eine ganz fantastische Kiesballade. Gefällt mir sehr gut. Wie geht's dir?
Ich habe dieses Lied noch nicht gehört, Thorsten, weil aus irgendeinem magischen Grund das nicht in meinem Vorabstream war. Ich habe das dann auch nochmal angemerkt und habe auch einen neuen Stream bekommen, wo das dann wieder nicht abspielbar war. Also es ist vielleicht eine Divine Intervention. Ach so. Ich soll dieses Lied vielleicht erst hören, wenn es alle hören dürfen. Aber ich bin sehr gespannt auf dieses
Lied. Lass dir von mir sagen, es ist toll. Ja. Und das leitet eine schöne Strecke ein, jedenfalls.
Kommen wir jetzt ja zum letzten Drittel, wo ich auch vieles sehr toll finde. Ich muss aber sagen, das Lied, was jetzt erstmal kommt, und das klang ja so, als ob du da auch an Bord bist, da bin ich sehr zurückhaltend. Covered in You, da bist du auch Fan?
Ich finde das gut. Ich hatte darüber schon in London erregte Diskussionen, wäre vielleicht zu viel, aber mit Kollegen, die da vor Ort waren, die es auch eher nicht so gut fanden. Auch das ist sehr Jagger dominiert natürlich, ne? Also er rappt ja regelrecht in dem Song und ist auch selbst der Ansicht, dass die Stones sowas überhaupt noch nie gemacht hätten. Es ist einer der Songs, in denen Paul McCartney Bass spielt auf dem Album. So einen fast schon eher funkartigen Bass, nachdem er ja bei Hackney Diamonds eigentlich so Helter-Skelter-mäßig, Punk-Rock-mäßig losgedröhnt hat. Und es ist also praktisch so eine, also soweit man sich das bei Jagger vorstellen kann, quasi gerappte Strophe, mit einem aber, wie ich finde, sehr schönen Refrain und auch einem sehr, sehr toll gesungenen Refrain. Ich mag es ganz gerne.
Doch. Interessant, das muss ich sagen, geht mir wirklich anders. Ich mag hier den Refrain nicht, das ist eine Melodie, die wieder sehr eingängig, sehr ne, hymnisch ist, aber die für mich nicht zündet, die auch mit dem Klavier und wie das produziert ist, das kippt so ein bisschen ins Kitschige für mich. Die Produktion auch, also ich zu Andrew Watt wurde vieles gesagt, wurde auch von mir vieles schon gesagt und auch vieles, was kritisch ist. Ich finde ihn als Rolling Stones Produzent wirklich sehr gut und ich finde also, dass hier viele Entscheidungen zwingend sind und dass so seine eher maximalistische, aufmotzende Produktion, die dann vor allem die Tiefen betont, ne, die dann wirklich Wumms hat und Bombast hat, dass das den Rolling Stones absolut zugutekommt und total passt. Im Gegensatz zu zum Beispiel Paul McCartney, dessen neues Album ja auch von Andrew Watt produziert wurde, von dem ich, dass ich auch gut fand, ganz gut fand, aber nicht so ein leidenschaftlicher Fan war wie Mike. Und da haben wir uns ja auch durchaus hitzig duelliert, was das angeht. Ja,
siehst du mal, da war ich mit Mike voll und ganz einer Meinung. Ich fand es auch ganz, ganz wunderbar. Nachdem ich zunächst Befürchtungen hatte, weil ich die erste Single auch so ein bisschen seifig produziert fand und irgendwie dachte, das, aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Also man muss ja zunächst mal sagen, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich meine, so die Rolle des Produzenten ist ja also nicht zuletzt die des Motivators, des Organisators und des Psychologen. Produzenten wie Andrew Watt, da wird mir oft in der öffentlichen Debatte so ein bisschen das Klangbild fast überbetont, weil der hat natürlich, ich glaube, bis zu 15 Engineers auf so einem Album drauf und nun sind auch die Stones eine Band, die selbst schon ganz gut wissen, wie sie klingt. Ich glaube, die Hauptleistung von Andrew Watt besteht darin, ich habe das vorhin im Grunde schon mal erzählt, diese Band, die ja so lange nicht im Studio oder die waren permanent in Studios. Ich habe das zu Beginn unseres Gesprächs heute erzählt. Sie konnten sich aber niemals auf irgendwas einigen. Die beiden Blöcke in der Band, also einmal Keith als so das Herz und so den Bandleader und Mick Jagger als irgendwie den Kopf zusammenzubringen und eine Richtung und die irgendwie zu motivieren, dass die endlich mal wieder zu Potte kamen. Darin besteht seine eigentlich historische Leistung, würde ich so nennen. Das wird natürlich erschwert, wenn dann bist du immer auf diesen Stadion-Tourneen, wirst dann auch immer ein bisschen älter und die wohnen dann auch auf unterschiedlichen Kontinenten. Keith verbringt ja wirklich den allergrößten Teil seiner Zeit in den USA und Mick ist überwiegend in Europa und in der Karibik. Das ist immer sehr kompliziert und das ist dem gelungen. Und das ist ja offensichtlich auch eine seiner Hauptgaben, denn es ist ihm auch bei Ozzy Osbourne und bei Elton John und all diesen Legenden und eben bei McCartney gelungen, beim Einzelkünstler ist es leichter, den zu motivieren, vielleicht als eine Band. Das hat er erstmal geschafft. Und Mick hat mir, wir haben sehr akribisch, weil mich das mal interessiert hat, über die Arbeitsweise gesprochen, ne? So, wie das so funktioniert. Weil, ich meine, es sind ja legendär frühere Aufnahme. Sessions der Rolling Stones, die oft in Exzessen und unorganisiert hat und ewigen Verzögerungen versunken sind. Da sagt er, das ist alles jetzt so krass strukturiert. Und er meint, der Typ ist im Grunde wie ein Fußballtrainer. Das wird stringent durchgegangen. Es gibt einen ganz klaren Plan. Man setzt sich hin, man nimmt sich ganz genau vor. An dem Tag wird der und der Song, da wird an dem und dem Part gearbeitet. Abends hört man, so am nächsten Morgen hört man sich das nochmal an. Wenn irgendwas noch nicht so ist, wie es irgendwie sein sollte, geht man nochmal ran, dass man auf keinen Fall in der Live-Session irgendwas zum Beispiel vom Schlagzeug nicht aufgenommen hat, wo man dann später nochmal mühsam nacharbeiten muss, sondern Overdubs bitte idealerweise wirklich kein Schlagzeug, sondern nur Gesänge, Gitarren und so weiter, also sehr strukturiert und da sei der wahnsinnig gut und der ist offensichtlich auch sehr, sehr gut, die beiden irgendwie so immer wieder zusammenzubringen und das ist fantastisch und ich fand jetzt in der Produktion, was ist da immer gesagt worden, ne? Zu komprimiert, zu... Naja, ich meine, grundsätzlich ist es ja bei vielen Alben inzwischen so, das ist so ein bisschen ein Übel natürlich vielleicht auch der Zeit, wenn man das noch so ganz traditionell hört, das muss halt auch auf dem iPhone gut klingen. So, und dann musst du halt mal ein paar Hebel ein bisschen weiter aufdrehen. Aber du merkst, dass der Kern halt wirklich, sie sind ja dann, das muss man auch nochmal sagen vielleicht, es ist ja gar nicht so sehr das Material, was bei Hackney Diamonds liegen geblieben war, sondern letztlich sind es nur, in Anführungszeichen, 4 Songs, die sie in der damaligen Session schon hatten. Es gibt noch 2 weitere, glaube ich, die sie die sie früher schon mal in Los Angeles aufgenommen hatten. Dadurch spielt ja Charlie Watts auch wieder noch hier mit, jedenfalls in einem Song. Im Wesentlichen ist das aber dieses Album in einer Session in London entstanden, wo sie in die Metropolis Studios da war und da waren sie in 4 oder 5 oder 6 Wochen, glaube ich, insgesamt mit allem drum und dran und haben dann in 4 Wochen im Wesentlichen die Sachen da aufgenommen, die neu entstanden waren. Im Nachgang der Hackney Diamonds Sessions, Keith hat mir das so erzählt, die waren ja in den USA, waren sie ja auf Tour, hier leider dann nicht mehr. Und haben sich danach einige Monate überhaupt nicht gesehen und haben aber beide geschrieben, unabhängig voneinander. Haben sich dann irgendwann wieder getroffen, weil mit Keith Richards kann man nicht so gut irgendwie digital kommunizieren, den muss man dann treffen. Und haben sich gezeigt, was sie haben und dann hat Keith mir so erzählt, na dann ist wieder was Erstaunliches, hat sich wieder gezeigt, was wir seit Jahrzehnten eigentlich schon kennen, dass wir nämlich feststellen, dass wir in 2 unterschiedlichen Kontinenten durch einen riesigen Ozean getrennt, ohne es zu wissen, am selben Song gearbeitet haben, so ungefähr. Also wir haben dann so intuitiv, automatisch, guck mal, ich habe hier einen Anfang, ah, dazu passt, guck mal, ich habe das hier, das passt dazu, das können wir da drauf ballern, bar. Das heißt, und mit diesen Ideen sind sie dann in Studien, dass das der Kern ist, finde ich, das hört man im Album schon an, dass da eine Band erstmal ganz traditionell sich hinsetzt mit ihren Instrumenten, das irgendwie zusammenwirft und dass das der Kern ist nach wie vor.
Absolut, das hört man auch besonders gut bei dem nächsten Song, der auch zu meinen Lieblingsliedern des Albums gehört, nämlich Side Effects.
Den mag ich auch so gern. Das freut mich sehr, dass der dir auch gefällt.
Ein toller Rocksong, der auch mit so einer coolen Hammer-on-Arpeggio-Gitarrenfigur beginnt, die also was sehr, die nochmal so einen sehr ungewöhnlichen Gitarrensound auf dieses Album bringt, wo ich auch, das ist jetzt einfach nur meine Vermutung, auch Andrew Watt mir vorstellen könnte, dass der vielleicht sogar irgendwie, also dieses Riff, zumindest wird das ein Riff gewesen sein, wo der beide Daumen hoch gezeigt hat. Hat auch so ein bisschen Chili Peppers-Vibes, dieses Lied, finde ich. Es ist ja auch ein Chili Pepper auf diesem Album, wo wir später noch, also kaum hörbar, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Andrew Watt, ja sowieso großer Chili Peppers-Fan auch. Und Side Effects, ein toller Rocksong, also der richtig druckvoll, melodisch nach vorne geht, den ich auch textlich wieder sehr gewitzt finde, ne? Also Mick Jagger zählt so sämtliche Nebenwirkungen auf, ne? Also Schweißausbrüche, Panikattacken, es geht ihm einfach dreckig und must be Side Effects, there's a price to pay for everything you put in your face. Und wie er dann Face singt, ist großartig, oder wie er dann an anderer Stelle singt, is it real or is it chemical? Also wirklich fantastische Gesänge auf diesem Lied.
Und man denkt ja, weil es wirklich immer um Nebenwirkungen geht von Medikamenten, Drogen, was weiß ich, so ja, ein Gruß aus der Vergangenheit, weil natürlich alle Stones inzwischen schon seit längerer Zeit keine harten Drogen mehr nehmen und ne. Ich habe das ist, führt aber ein bisschen auf die falsche Fährte tatsächlich. Es ist ein Keith-Song. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Also Keith hat zumindest die Basis gelegt und hat auch die Basis des Texts geschrieben.
Ah, toll.
Und sich das Riff ausgedacht. Und es kommt tatsächlich daher, sagt er. Der meint so, wo ich immer noch mit Fremde als Europäer in den USA, ist Medikamentenwerbung im Fernsehen. Er meint, du hast da den ganzen, das weil es das in Europa natürlich nicht gibt, ne? Du hast den ganzen Tag, meint er, permanent, offenbar sieht er viel fern, Medikamentenwerbung im Fernsehen, ununterbrochen. Und es wird also durchgehend alarmistisch vor Nebenwirkungen gewarnt in diesen Spots, so hat er es erzählt. Permanent, Side Effects hier, dangerous, blah, your health, blah. Und das fand er immer noch sehr lustig. Und so, das war die Idee für den Song, daher kommt das. Also es hat mit seiner eigenen Vergangenheit als Junkie gar nichts zu tun,
ja,
sondern es geht um diese alarmistischen Werbespots. Und das hat er dann, das war so ein Song, den er mitgebracht hat da nach London. Und es war genau so ein Ding, wo Meek dann sagte, ach guck mal, da habe ich das und das noch, das passt dazu. Und so haben sie es dann zusammengebastelt, genau.
Ja, toller, toller Song. Und also Meeks Performance ne, gibt dann diesem Text auch so eine Dringlichkeit, ja, und so gut, eine Intensität. Und es ist ja auch wieder, also man, der Text ist dann ja doch sozusagen offen genug zur Interpretation. Man kann das ja auch, wenn man möchte, als irgendwie Art Liebeslied sehen, ne? Also ich bin schon völlig nervös, ich stehe völlig neben mir. Das sind es die Nebenwirkungen von den Tabletten oder bin ich einfach nur Hals über Kopf berauscht von dir oder deiner Abwesenheit, ja, oder so. Also das ist ja alles hier
das drin. Das kommt natürlich immer mit rein.
Ja. Und jetzt, also meine These wäre, Thorsten, dass wir jetzt beim nächsten Song Back in Your Life zu deinem Lieblingsmoment von diesem Album kommen. Ist das richtig?
Es ist vollkommen richtig. Du kennst mich gut, Jan. Es ist also Back in Your Life auf eine Weise, ich habe es eben schon mal gesagt, so ein bisschen This Year's Sweet Sounds of Heaven, also der Song da mit Lady Gaga auf Hackney Diamonds. Also auch das hier eine epische Soul-Ballade, wenn man so will. Und das geht alles sehr schön los, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber ich finde das absolut Tollste an diesem Song ist der Instrumentalpart am Ende, der eingeleitet wird mit den Worten Come on Ronnie von Mick eben und wie dieses, das ist der Moment, wie er sagt Come on Ronnie und dann eben Ron Wood mit seinem Solo einsetzt, es gibt zwei, vorher kommt auch schon mal ein Solo und dann steigert sich das aber episch, es kommen große Soul-Bläsersätze dazu und es wird ein riesig großer Part und das ist dieser ganze Part ist mit mein Liebster auf dem Album und diese drei Worte sind tatsächlich mein liebster Moment, ja, das hast du sehr gut dir schon gedacht.
Finde ich auch wunderschön und also das ist ein fantastischer Moment und also die Soli, es gibt ja zwei von Ronnie in diesem Song, die sind ja auch beide so großartig und was für, da nimmt er dann auch so Noten auf in seinen Solo, die halt eigentlich gar nicht da sein dürfen, ne? Die dann so Blue Notes sind, also die dem Ganzen dann noch so eine jazzy, dissonante Qualität irgendwie geben und dem Song dann nochmal so eine ganz eigene Qualität, also wirklich, wirklich großartig, also eine der tollen, großen Rockballaden der Stones, also haben wir ja vorhin auch gesagt, die Stones als Balladenband, also für mich auch ganz, ganz weit oben.
Ja, total. Zumal sie ja so auch so leise fast reingehen, so am Anfang würdest du denken, es könnte vielleicht so ein bisschen auch sowas sein, wie die frühen Balladen, die sie gemacht haben, STS Goodbye und wie sie heißen, ne? Das beginnt ja relativ unspektakulär noch und baut sich dann halt kontinuierlich so auf. Das ist vielleicht auch nochmal, während Sweet Sounds of Heaven im Grunde schon von Anfang an Größe verkündet, ne? Könnte man hier ja auch denken, das ist eine unspektakuläre, kleine, große Ballade. Aber dann wird es halt immer größer. Und er singt es irre gut schon wieder, ne? Das muss man auch mal sagen. Also das ist wirklich, also auch eine irrsinnig gute Gesangsleistung, finde ich.
Auch sehr bewusst und sehr gut an diese Stelle im Album, also der vorletzte Song, gewissermaßen der letzte, weil das, was folgt, vielleicht eher so eine Art Bonusstück ist oder so eine kleine Studio-Skizze oder kommen wir dann gleich noch zu, aber also hier kulminiert das Album. Das ist so das emotionale, der emotionale Höhepunkt, der kraftvollste Höhepunkt. Und wieder ein Text, der wirklich sehr gut ist. Also Back in Your Life, ne? Also eine Art, ein Klagelied, eine Art Trennungslied. Ich habe es auch als Lied irgendwie über eine Freundschaft gehört, die auseinandergeht. Also man kann es sicher auch als romantisches, als Liebeslied, als trauriges Liebeslied absolut hören. Ich habe es irgendwie so als Lied an einen Freund gerichtet. Also I tried making you laugh, I tried making you cry, singt Mick. Also er hat alles versucht. Er hat versucht, es über Witze sich wieder ins Herz seines Gegenübers wieder Eingang zu bekommen. Und dann I tried making you cry. Er hat es über Mitleid versucht und nichts will mehr gelingen. Nichts scheint möglich zu sein, um noch durchzudringen in sein Gegenüber, also ein wunderbares.
Also er hat mir das so erklärt, es ist ja sowieso immer universell anwendbar, ne? So irgendwie, das ist, kann man sich sicherlich auch Freundschaften denken, er hat es mir so erklärt, auch für den Rolling Stone hier, dass man ja, du triffst halt eine Frau, hast eine tolle Zeit zusammen, dann passiert nichts mehr, er wird praktisch geghostet, sie spricht nicht mehr mit mir, ruft nicht mehr an. Und diesen Gefühlszustand wollte er auf eine zarte, zugewandte, herzliche Weise ausdrücken. Das war ihm wichtig, dass man halt so ein bisschen verzweifelt ist und aber auch sich nicht erklären kann, warum denn das jetzt? Das kennen wir ja auch alle so ein bisschen, ne? Manchmal ist es doch so, dass im Grunde alle Zutaten zu stimmen scheinen, dass man extrem gut matcht mit jemandem, sich wahnsinnig gut versteht. Und aus irgendeinem Grund funktioniert das dann aber doch nicht und endet dann auch manchmal so abrupt und man weiß eigentlich gar nicht so genau, warum denn jetzt eigentlich. Eigentlich war doch alles da. So, ich glaube, darum geht's. So hat das jedenfalls erklärt.
Genau. Also diese Ratlosigkeit haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen auf diesem Album, ne? Also es gibt die Ratlosigkeit, was die Weltlage angeht, was den Blick auf Amerika angeht, aber es gibt dann auch eine Ratlosigkeit im Zwischenmenschlichen, ne? Die sich dann hier auf diesem Album immer wieder zeigt.
Sicherlich. Ich meine, ich habe versucht, das Gespräch so zu beginnen, da ist er nicht so ganz drauf eingestiegen. Es gibt natürlich vielleicht auch eine Ratlosigkeit. Also es ist natürlich für die Figur Mick Jagger, die öffentliche Person, ist natürlich Altern wirklich kein leichtes Unterfangen, ne? Das muss man sagen. Und er hat sich ja schon auch immer an so die Vorstellung von Jugend geklammert und hat das mit einer sagenhaften Disziplin ja bis heute erstaunlich krass geschafft, so fit zu bleiben, wirklich noch so gut zu singen, auch performen zu können und so weiter und so fort. Dennoch gibt es natürlich gewisse biologische Entwicklungen, die man auch als Longevity, Jünger oder sonst was nicht entrinnen kann. Und das ist wahrscheinlich schon so ein kleines Drama, was sich in ihm abspielt. Da geht er aber nicht so drauf ein. Ich habe von ihm wissen wollen, wie ist es denn das jetzt so, Mick Jagger zu sein? Und damit meine ich nicht, wie ist es morgens als Michael Philip Jagger aufzuwachen, sondern diese von ihm so definierte Kunstfigur, die so stark über Sex, Jugend, Attraktivität, Glamour, Ausstrahlung kommt und ne, die dann mit Anfang, Mitte 80 noch irgendwie zu verkörpern und ja irgendwie auch zu spielen. Ja, der auf solche Sachen geht er aber nie so richtig ein. Dann sagst du, boah, ist genauso wie vor 2 Jahren.
Ja, ich meine, voll in Songs wie Jealous Lover oder so, ne? Also da, also wo es ja darum geht, dass seine Partnerin zu eifersüchtig ist, weil er zu viel mit anderen Frauen herumhängt. Ne? Also ich meine, das ist ja natürlich eine Virilität, die dann ausgestellt wird. Aber ich meine, wenn die so kraftvoll, intensiv und gewitzt gesungen wird, so dann.
Ja, es scheint ihm weiterhin wichtig zu sein. So, und was ihnen aber wirklich wichtig ist, du hast es eben ja schon gesagt, ist natürlich immer die Hommage an die alten Vorbilder, an die Leute, die sie geprägt haben. Jetzt ist es ja praktisch Beautiful Delilah kommt ja da zum Schluss, Chuck Berry Nummer. Das ist jetzt 1:1 praktisch analog zum Rolling Stone Blues auf dem letzten Album. Ne? Das ist halt immer so, da ziehen sie halt immer so auf diese Weise ihren Hut. Was sehr sympathisch ist. Das hat mir auch, habe ich auch nachgefragt und Keith sagt, da war die, weil ich habe dann immer so, da war ich unsicher zum Beispiel, produktionstechnisch, das können wir vielleicht nochmal sagen. Das klingt ja so, würde ich sagen, Jan, die sitzen zu zweit mit ihren Gitarren in irgendeiner Bude und zufällig hat da jemand ein Mikrofon stehen lassen und das angelassen und dann wird halt, und dann spielen sie das Ding schnell runter und das ist der Song. So, und dann denkt man immer, ja, aber das ist natürlich inszeniert, dieser Eindruck sollte entstehen. Und dann hat Keith aber gesagt, nee, das war schon eigentlich mehr oder weniger genauso. Wir spielen zwischendurch immer so rum und wir spielen eigentlich immer Chuck Berry so zum Aufwärmen und so, solange ich denken kann. Und dann haben wir irgendwie, Mick und ich hatten dann so gemeinsam die Idee, sind da irgendwie drauf gekommen, wie hätten eigentlich diese Chuck Berry Songs geklungen, wenn er sie in den 20er oder 30er Jahren aufgenommen hätte und nicht in den 50er Jahren. Und damit hätten sie dann so ein bisschen rumgespielt und sagen, und dann wäre es tatsächlich so gewesen, dann haben sie es aufgenommen und das war's. So hat das jedenfalls erzählt, ja. Aber das klingt ja tatsächlich wie durch so einen Filter, ne? Das klingt ja wirklich alt, so. betont alt.
Ja, sehr interessant, genau. Ja. Also Chuck Berry nicht als Rock'n'Roll-Musiker, ja, sondern als wirklich Delta-Blues zu spielen. Mm, ja, das ist cool. Und das ist ja der Song, auf dem auch, also man würde es nicht wissen können, nicht ahnen, nur wenn man es liest, aber Chad Smith von den Chili Peppers spielt hier die Bassdrum. Also wurde auch, dem hat man auch ein Instrument in die Hand gedrückt. Und ich glaube, Bruno Mars spielt hier auch ein Percussion-Instrument noch, ne? Also so, dass die dann noch mal, dass jeder, der da ist, also wird irgendwie, jeder kriegt ein Instrument in die Hand gedrückt und muss sich nützlich machen.
Ist ja auf jeden Fall auch schon mal Andrew Watt-Kunde gewesen, wie man überhaupt das Gefühl hat, dass so Leute, die beim letzten Mal aufgetaucht sind, da konnte man sich schon denken, ah, okay, Elton John macht wahrscheinlich auch bald ein neues Album, das Andrew Watt produziert. Ja. Und so ist es dann auch gekommen, wenn der jetzt auf dem Album ist. Chad Smith, also übrigens in deiner, das muss ich kurz vorher sagen, weil ich ihn wirklich sehr, sehr mag, und in deiner Chili Peppers Folge letztens hätte ich dir sehr gut zur Seite stehen können, weil ich das Album Californication ebenso liebe wie du. Man hat bei ihm ja immer so ein bisschen das Gefühl jetzt, dass er wirklich bei Andrew Watt einfach immer im Studio sitzt und halt einfach alles wegtrommelt oder in dem Fall wie auch immer mit Percussion-Instrumenten noch ausziert, was da überhaupt aufgenommen wird. Der ist aber auch vielleicht, Chad Smith ist schon jemand, den man auch so in L.A. überdurchschnittlich oft trifft. Der ist einfach sehr, sehr umtriebig noch. Ich war vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr genau, zu so einem Pearl Jam Listening, da war der abends im Publikum auch einfach, es waren so ganz kleine mit Josh Klinghoffer, und einen Tag später habe ich mir aus Spaß so eine ganzen Roses Coverband auf dem Sunset Strip angeguckt, und da war er dann schon wieder, weil nämlich irgendwie der Sohn bei der Vorband Schlagzeug spielte, und der ist wirklich super umtriebig, ist da immer überall, ist in den Studios, ist in den Clubs und eben auch sehr, sehr oft offenbar bei Andrew Watt im Studio.
Ja. Ja, der isst Trommeln zum Frühstück, ja, wie man über ihn sagt, ja, und macht nichts lieber, ja, als Trommeln.
Und das reicht ihm wahrscheinlich nicht, wenn die Chili Peppers so alle 5, 6 Jahre mal ein neues Album machen. Das, ja. Er würde am liebsten wahrscheinlich 5 oder 6 im Jahr machen. Ja, so endet es nun.
Ja, so endet es mit Beautiful Delilah und Chuck Berry. Und da schließt sich doch auch ein großer Kreis, denn war es nicht so, Thorsten, dass sich, wie lange ist es mittlerweile her? Es ist fast 70 Jahre her, noch nicht ganz, aber als sich Mick Jagger und Keith Richards am Bahnhof von Dartford doch wieder getroffen haben, nachdem sie sich schon als Jungs kannten, dann aus den Augen verloren hatten und sich dann aber als junge Erwachsene wieder getroffen haben an diesem Bahnhof in London, dass sie da eine Chuck Berry-Platte in der Hand hielten und dass das so der Grund für ihre Freundschaft im Grunde ist.
Also so wurde sich wiedererkannt, wenn ich mich recht im Sinne hatte. Ich weiß es gerade, ich kann es nicht nachschlagen, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte Mick die Schallplatten unterm Arm. Es waren, glaube ich, 2 oder 3 und eine davon war von Chuck Berry, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Keith hatte eine Gitarre dabei, weil er damals an der Kunstschule weniger studierte wie die meisten Kunstschüler, sondern vielmehr eben schon nach Bands sich umsah und so weiter, aber auch durchaus studierte. Und so haben sie sich wiedererkannt über Chuck Berry, und überhaupt war Chuck Berry natürlich absolut einer der ganz prägenden Musiker für die frühen Stones, einer der wichtigsten Einflüsse. Neben natürlich diesen ganzen alten Bluesern und so, war er auf jeden Fall der zentrale Rock'n'Roller, insbesondere für Keith, also Keith Richards größtes Idol wahrscheinlich, der prägendste überhaupt für ihn, auch für den Gitarristen Keith Richards, das ganz sicher. Es hat sich ja später auch eine Freundschaft entwickelt zwischen den beiden. Keith hat ihn in die Rock'n'Roll Hall of Fame eingeführt, Ende der 80er Jahre, wenn ich es noch richtig weiß. Ich habe es gerade alles aus dem Kopf gegoogelt. Dann gab es damals auch einen Film über Chuck Berry, Hail Hail Rock'n'Roll hieß der, glaube ich, auch, wo Keith Richards auch mitgewirkt hat und so weiter. Das fand immer mal wieder statt. Es fand aber auch eine legendäre Schlägerei statt. Und das war eigentlich keine Schlägerei, sondern Chuck Berry hat Keith Richards ein blaues Auge verpasst, weil einmal Backstage er auf seine Gitarre genommen hat, ungefragt, und auf ihr gespielt hat. Und das ging dann Chuck Berry selbst unter Freunden zu weit. Also man fasste die Gitarre eines Mannes nicht an. Ja, aber es gab dann das blaue Auge, und das ist ja eine von vielen Legenden, die da sich wieder rumranken.
Also mit Chuck Berry hat alles begonnen, kann man sagen, und mit Chuck Berry geht nun all die Jahre, Jahrzehnte später, dieses Album zu Ende, Foreign Tongues, das neue Album der Rolling Stones. Wie viele Sterne, Thorsten, gibst du dem Album?
Also ich bin aktuell bei 4. Ich gebe auf jeden Fall 4. Ich finde es sehr, sehr gut wieder. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es, das muss die Zeit zeigen, der Abstand zeigen. Ich bin jetzt auch froh, man kriegt ja so Vorab-Streams. Ich bin jetzt kein riesengroßer Hi-Fi-Ästhet, aber man muss schon sagen, dass die immer noch ein bisschen komprimierter sind. Ich bin froh, wenn jetzt am Freitag ich dann auch nochmal in etwas klanglich größerer Breite hören kann und ausgiebig noch viel mehr auch hören kann. Ist auch ein Unterschied, übrigens Musik zu hören, um Interviews vorzubereiten und Rezensionen zu schreiben, als sie dann später so ins ganz normale Leben zu integrieren. Aber ich finde es wieder sehr, sehr gut und gebe auf jeden Fall 4 Sterne.
Ja, dem schließe ich mich an. 4 Sterne gibt es auch von mir für Foreign Tongues. Schreibt mir gerne info@janjekal.de, was ihr von dem neuen Rolling Stones Album haltet. Auch sonst Anmerkungen, Wünsche, Kritik, Lob wird alles genommen. info@janjekal.de. Abonniert unsere Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify, wo wir so 5, 6 Lieblingslieder von diesem neuen Rolling Stones Album aufnehmen werden. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Thorsten, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat wieder großen Spaß gemacht.
Jan, ich danke dir sehr. Ich hoffe, wir können das in 2,5 Jahren wieder machen und es geht jetzt einfach immer so weiter. Ja. Es wurde jedenfalls nicht ausgeschlossen. Mick Jagger hat mir erzählt, er schreibe nach wie vor jeden Tag arbeite er an Songs. Also vielleicht sehen wir uns schon recht bald hier wieder. Mal schauen.
Ja, hoffentlich auch schon früher zu einem anderen Anlass, aber allerspätestens sicherlich in 2,5 Jahren zum nächsten Rolling Stones Album.
Deal. Ich freue mich drauf.
Macht's gut. Tschüss.
Danke dir.